DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und Doc Falk.
Hi. Und Doc Pablo hat sein Versprechen wahrgemacht und sendet in Badehose um ohne aus Spanien vom Campingplatz.
Mit Sonnenbrand.
Mit Sonnenbrand.
Ja.
Und im Hintergrund höre ich dein Handy bimmeln. Haben deine Angehörigen Stress gemacht, dass du jetzt DocPod machen musst im Urlaub?
Nee, alles gut. Also wir haben eine Übereinkunft getroffen, dass ich jetzt kurz abzischen kann und das dann machen kann jetzt. Ich bin ja so ein bisschen Hintergrundgeräusche, bin ja jetzt in so einer Kneipe. Aber es geht. Ich versuche mal ein bisschen hier in die Ecke zu gehen.
Aber wieso Sonnenbrand? Du müsstest es doch besser wissen.
Ich weiß. Du weißt es ja, man geht raus, man hat so ein Schlauchboot dabei und denkt sich, yeah, let's go. Und dann sitzt man doch irgendwie die ganze Zeit irgendwie rum.
Ja, aber was ist mit Eincremen?
Ja, aber auch das hilft nicht.
Doch.
Ja, auch das, doch, das hilft sehr gut. Aber ich meine, hallo, wenn die Zeit um ist, ne, das hält ja nur eine Weile. Ne?
Die Dermatologen warnen ja tatsächlich, das ist witzig, vor Lichtschutzfaktor 50, weil sie sagen, das gibt falsche Sicherheit. Spannend, oder?
Eben.
Wahnsinn. Wir wollen.
Ich geh mal kurz raus hier. Zeig dir mal wie schön hier die Wellen. Schau mal. Hörst du das?
Klingt wie eine Klospülung.
Was?
Klingt wie eine Klospülung.
Ja, das stimmt. Das ist halt der Wind. Die Wellen.
Oh Gott.
Ja, jetzt gehe ich wieder zurück.
Warte. Warum bin ich hier eigentlich Last Man Standing? Wir wollen heute mal wieder einen ganz medizinischen und rein medizinischen Podcast machen, nämlich zu einem Thema, was tatsächlich viele Menschen, viele ältere Menschen betrifft. Und wenn es ältere Menschen betrifft, betrifft es auch jüngere, weil natürlich die haben Angehörige und unsere Hörer werden sich sicherlich dafür interessieren, nämlich das Thema Vorhofflimmern.
Ja.
Mega wichtiges Thema und ich habe so viele Patienten mit Vorhofflimmern und viele, und das ist eigentlich schade, wissen gar nicht, was das ist. Und Pablo, da du mir letzte Woche erklärt hast, dass du auch ein richtiger Arzt bist. Was denn das? Vorhofflimmern.
Wie der Name schon sagt, da flimmert was und im Vorhof, oder es ist der Vorhof.
Alter.
Alter. Also wir haben ja ein Herzlein in unserer Brust, das uns am Leben hält. Und ja, Entschuldigung, warte, ich muss kurz. Un Espresso, si.
Hörst du den Herzschlag im Hintergrund?
Ja, der Herzschlag. Ich muss gerade einen Espresso bestellen, damit mein Herzschlag ein bisschen höher geht. Ah. Und das sogenannte Herzleitungssystem, die Erregungsleitung am Herzen, beginnt ja im Vorhof und leitet sich über bis in die großen Herzkammern. Und es kann sein, aus vielerlei Gründen, das werden wir
jetzt hören,
das weißt du besser.
Was ist denn das Herzleitungssystem überhaupt? Wofür ist das zuständig, Pablo?
Ja, das ist hochinteressant. Das ist ja quasi wie ein elektrischer Fluss durch das Herz vom Vorhof bis in die Herzkammern, bis in die Herzspitze. Und es gibt gar keine richtige, also wenn man das anatomisch anschaut, ist ganz schwer zu erkennen, über welche Kanäle sich das ausbreitet. Das
kein wie ein Hirn im Herz. Ja.
Also wie ein Hirn im Herz, aber es ist
Muskelzellen,
die das leiten.
Genau,
das ist total verrückt.
Wahnsinn. Ja. Und wofür ist das Reizleitungssystem des Herzens zuständig? Das ist zuständig dafür, dass ein regelmäßiger Herzschlag erfolgt. Wenn es das nicht gäbe, würde das Herz überhaupt nicht schlagen. Das Herz ist also in der Lage, sich selber zum Schlagen zu bringen, was auch mega sinnvoll ist, weil wenn wir das machen müssten und würden es kurz vergessen, wäre halt gute Nacht. Ja. Und ein normales Herz schlägt in einem sogenannten Sinusrhythmus. Das heißt Sinusrhythmus nicht, weil das so wie in der Schule nach oben und nach unten, sondern weil die Erregung in einer anatomischen Struktur beginnt, die ganz oben, also kopfnah auf dem Herzen sitzt, dem sogenannten Sinusknoten. Und ein Sinusrhythmus, ich mache euch das mal vor, klingt ungefähr vom Rhythmus her, also von der Regularität so. Oh, falsch. Also ganz regelmäßig, ne? Genau. Wenn man aufgeregt ist, ist es ein bisschen schneller. Wenn man Espresso getrunken hat, wie der Pablo, geht es noch schneller. Okay, das ist ein normaler Sinusrhythmus.
Ja.
Wie ist jetzt nur der Rhythmus beim Vorhofflimmern? Da ist nämlich der Sinusknoten aufgrund irgendeiner Schädigung nicht mehr so richtig in der Lage zu funktionieren.
Oh. Ja, genau.
Und das bedeutet, und das ist eigentlich relativ wichtig, im Herzen gibt es sogenannte Redundanzsysteme. Das heißt, wenn der oberste Schrittmacher, also der Sinusknoten, ausfällt, meistens durch einen Herzinfarkt oder man weiß auch manchmal gar nicht warum, dann übernimmt das nächst niedrigere System, was sich auch selber erregen kann. Und das sind die Vorhöfe. Das ja. muss man so verstehen, dass praktisch das Herz ist getrennt zwischen zwei Vorhöfen und zwei Herzkammern aus rein elektrischer Sicht. Und der elektrische Strom fließt praktisch normalerweise vom Sinusknoten über die Vorhöfe in einen Sammelpunkt, wie so ein Trichter, wie so ein elektrischer Trichter, der nennt sich AV-Knoten.
Ja.
Und der AV-Knoten, ne?
So, Übergang.
Genau, im Übergang zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern. Ja. Und der AV-Knoten lässt nur in einem ganz bestimmten Rhythmus, in einer ganz bestimmten Frequenz Signale durch. Der sorgt nämlich dafür, dass, wenn es zu sowas wie dem Vorhofflimmern kommt, wo nämlich die Vorhöfe völlig unrhythmisch, ganz schnell sich zusammenziehen, die elektrische Erregung total chaotisch ist.
Chaotisch ist.
Deswegen heißt es Flimmern. Und wenn der AV-Knoten dann jeden Schlag übertragen würde in die Herzkammern, die ja die Herzarbeit leisten müssen, dann würde das in ein Herzkammerflimmern, sogenannte ventrikuläres Flimmern, resultieren, dann wäre man tot.
Genau.
Und deswegen ist dieser AV-Knoten so dieser Gatekeeper.
Und deswegen gibt es in keiner Arztserie den Zuruf, oh mein Gott, er hat Vorhofflimmern.
Genau, weil Vorhofflimmern nicht so schlimm ist.
Genau. Denn ist das Kammerflimmern ist das Gefährliche. Und das, da gibt es ein paar, eben diesen AV-Knoten, der davor schützt, wenn es denn
genau.
den Vorhofflimmern.
Aber wenn jetzt die Vorhöfe flimmern mit einer Frequenz von ungefähr 200 bis 300 Mal pro Minute, dann ist der AV-Knoten derjenige Ort im Herzen, der bestimmt, wie schnell das Herz schlägt. Das heißt, er lässt nur ab und zu mal einen Schlag durch. Und das tut er aber nicht regelmäßig, weil er ist nicht der Sinusknoten. Ihr erinnert euch, Sinusknoten, regelmäßiger Herzschlag. Der AV-Knoten kann von diesen völlig chaotischen und ungeordneten Schlägen aus den Vorhöfen immer mal nur einen rüberlassen. Und das klingt dann so. Also total unregelmäßig, ungeordnet. Nochmal, Sinusrhythmus, regelmäßiger Rhythmus klingt so. Und Vorhofflimmern, ungeordneter Rhythmus klingt so. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so toll.
Nee. Und ihr könnt euch auch an dieser Stelle vorstellen, wie es in den Erst- und Zweit- und Drittsemestern der klinischen Studienzeit geht, wenn nämlich die Studenten mit ihren Trommeln zusammensitzen und sich Herzrhythmen vortrommeln.
Das ist das so?
Das habe ich nicht gemacht.
Ja. Ach, hör auf. Wahnsinn,
ja,
wir haben das nicht gemacht.
In Bochum gibt es so eine alternative Szene. Und
dass du da Mitglied warst, das erklärt wer auch sonst.
Haben wir dann Rhythmus zusammengetrommelt. Das war cool.
Habt auch euren Namen getanzt.
Was habe ich gemacht?
Hast du auch deinen Namen getanzt?
Nee, ich bin ja kein Waldorfschüler.
Also.
Aber ich bin Trommler.
Was hat jetzt dieses Vorhofflimmern für Konsequenzen? Warum ist das so, warum ist das eine Krankheit? Also Punkt 1 ist, wir wissen oft nicht, wo es herkommt. Manchmal ist es durch einen Herzinfarkt bedingt, manchmal aber auch, wie gesagt, sogenanntes idiopathisches Vorhofflimmern. Ja, in der Medizin immer, wo Idio davor steht, weiß man nicht, wo es herkommt. Es sei denn, bei idiosynkratisch, da war es der Arzt.
Ja, genau.
So,
idiotisch war es was anderes, ja.
So. Was macht denn das Vorhofflimmern? Warum ist denn das so schlecht?
Das Vorhofflimmern ist natürlich ein Problem im Vorhof. Das Blut, was im Vorhof ist, wabert da so rum, ne? Kommt nicht so ganz in Schwung. Und da gibt es ein paar Ecken und Ritzen, wo das dann sich, das Blut sich ja deutlich verlangsamt. Ein Sludge bildet, habe ich noch in Erinnerung.
Im linken Vorhofohr, das ist das, der linke Vorhof, wenn wir jetzt mal wieder die anatomische Struktur uns überlegen, hat so eine Ausbuchtung, sieht aus wie so ein Pilz, das nennt sich Vorhofohr. Und da ist im Grunde genommen kaum richtiger Bewegung. Blutfluss, dann das Blut, das lungert da halt so rum.
Und das kann verklumpen?
Genau, ne? Blut, was rumlungert, wird träge.
Und wenn wir Pech haben, bildet sich ein Gerinnsel, ne? Und wird dann durch den großen Kreislauf fortgetragen.
Genau, also das ist die Hauptkomplikation oder eine der Hauptkomplikationen beim Vorhofflimmern, dass eben die Gefahr besteht, dass es sich im Herz ein Klumpen bildet, der dann in, wie der Pablo schon gesagt hat, den sogenannten großen Kreislauf geht und dann in der überwiegenden Anzahl der Fälle Hirnschläge verursacht, kann auch Infarkte vom Darm oder von den Extremitäten verursachen, aber meistens wandert er ins Hirn und produziert dort einen Schlaganfall. Und deswegen ist Vorhofflimmern ein häufiger Grund für einen Schlaganfall. Und was man da macht, dazu kommen wir gleich, gibt noch zwei andere Probleme, die mit so einem Vorhofflimmern einhergehen. Denn die Kammern, die Herzkammern, sind zwar für die Auswurfleistung des Herzens verantwortlich, aber wenn die geordnete Bewegung der Vorhöfe fehlt, dann reduziert sich diese Auswurfleistung tatsächlich gar nicht so unrelevant, 20-30%. Und das heißt, die Leute bekommen tatsächlich ein Herzversagen.
Krass, ne?
Ja, es ist also, das Herz schlägt nicht mehr so kraftvoll, wie es schlagen soll. Und der zweite
gibt's
Punkt.
Gibt's dann auch so einen Rückstau, oder? Was gibt's dann? Oder?
Ja, das eher nicht. Das nicht so massiv.
Die Klappen
massiv
sind ja noch gut, ne? Die
meistens.
Klappen funktionieren ja.
Und der zweite Punkt, auch relativ wichtig, ist, dass das Vorhofflimmern, wenn der AV-Knoten irgendwann mal gar nicht mehr so richtig mitspielt. Ich möchte nochmal erinnern, das normale Vorhofflimmern klingt so. Also ungeordnet. Wenn der AV-Knoten aber ein Problem hat, dann kann das in eine sogenannte Tachyarrhythmie übergehen. Und dann klingt das so.
Das klingt so ein bisschen nach Rammstein.
Genau, also das bedeutet, die Herzkammern sind dann plötzlich viel zu schnell und das ist dann ein sogenanntes hämodynamisches Problem. Das Blut kann nicht mehr so gut durch den Körper fließen. Und das führt dann tatsächlich zum Teil sogar zum Herz-Kreislauf, nicht Stillstand, aber Problem.
Ja.
Ja, also ich das ist schon Patienten, relevant.
Ja, einen Patienten hatte ich, das fand ich, das kannst du mir vielleicht bestätigen oder diskutieren, der wurde auf der Kardiologie, der hatte eine Tachykardie, ich glaube Re-Entry-Tachykardie, das ist vielleicht mal ein anderes Thema.
Was anderes, ja.
Genau, die konnten wir auslösen und da waren wir also alle da, Stationsarzt, Oberarzt, haben das ausgelöst und wieder gestoppt und der hat eine Herzfrequenz von 350 oder so.
Das war keine Re-Entry-Tachykardie, die haben nicht so hohe Herzfrequenzen.
Ja, aber
Re-Entries haben nicht so hohe Herzfrequenzen.
Genau, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das Thema war jetzt, dass der AV-Knoten diese hohe Frequenz dann bekam und das auf die Kammern übertrug und der hatte einen geordneten Herzrhythmus, aber der war extrem schnell und hämodynamisch relevant. Der ist dann natürlich, der lag im Bett, Gott sei Dank, weil es war ja ein Test sozusagen, und der hat das dann bekommen. Und das war für mich beeindruckend zu sehen, dass ein Herz mit 350 pro Minute noch schlagen kann, geordnet.
Ja, 350 pro Minute ist meistens eine sogenannte Slow VT, das ist aber dann schon eine sehr, sehr, also 350 pro Minute glaube ich fast gar nicht und das ist eine sehr, sehr gefährliche Herzrhythmusstörung.
Ja.
Wir unterhalten uns über das Vorhofflimmern und da ist eben wichtig, wenn die so schnell entkoppeln sich, dann ist das meistens so 140, 150, 160
genau,
unregelmäßig und das ist überlebbar, aber das muss man schnell behandeln und die Patienten merken das auch, dass es ihnen da nicht sehr gut geht.
Schlecht geht, ne? Ja, klar.
Was macht man nun dagegen? Was ist die Behandlung? Pablo, was ist da bei dir noch hängen geblieben?
Naja, du hast einmal natürlich du musst ein Blutgerinnungsmittel nehmen, ne, weil du ja diese Blutgerinnsel verhindern willst.
Genau, also dieses berühmte entweder Makoma oder diese neuen Blutgerinner, wo wir jetzt keine Namen nennen wollen, nicht Werbung zu machen, aber es gibt eine ganze Menge an. Das Problem bei Makoma ist, dass man eben regelmäßig die Gerinnungswerte bestimmen muss.
Ja.
Ne? Und ich bin kein Fan.
Von Makomar.
Von Makomar. Also die, ja, die Blutverdünnung muss man machen.
Genau.
Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu kriegen, schon relativ stark.
Ja, ja.
Aber ja,
kann man noch, weiß ich gar nicht, ob das jetzt muss oder nicht, aber das ist, wir sagen, noch ein Medikament nehmen, das diesen Rhythmus, diese Rhythmusstörung ein bisschen im Zaum hält. Also wo die Überleitung auf die Herzkammern ja, geblockt wird.
Ja, das Medikament nennt sich Beta-Blocker und das ist tatsächlich häufig gegeben und auch beim Vorhofflimmern sehr wichtig. Ich hätte gern noch mal einen Schritt vorher eingestiegen, denn was man auch tun kann unter bestimmten Umständen, ist das Vorhofflimmern zu versuchen zu beenden. Das gibt medikamentöse Maßnahmen, es gibt auch elektrische Maßnahmen und man kann das also unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Elektroschock versuchen, wieder in einen Sinusrhythmus zu konvertieren. Das funktioniert aber nicht, also meiner Erfahrung nach, ich kenne jetzt die Zahlen nicht aus dem Kopf, aber meiner Erfahrung nach funktioniert es nicht so toll. Und die meisten Leute kriegen es dann doch wieder und müssen dann damit leben. Es gibt neuerdings auch noch diese sogenannte Pulmonalvenenablation. Das ist, da versucht man den Fokus des Vorhofflimmerns durch eine Art Herzkatheteruntersuchung zu finden und zu zerstören. Aber auch da habe ich jetzt mit meinen Patienten nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Oft bleibt es dabei, dass die Patienten einfach ihren Beta-Blocker und ihre Blutverdünnung nehmen, etwas eingeschränkt sind von der Herzarbeit, aber von der Prognose her nicht so übel sind.
Nicht so übel ist, ne? Gibt es denn also Herzerkrankungen, die eher Vorhofflimmern machen, also ein Herzinfarkt oder koronare Herzerkrankungen?
Ja, alles, was so die Integrität des Herzens stört, ne? Also von Entzündungen bis Klappenprobleme bis auch Herzinfarkt, all das kann ein Vorhofflimmern auslösen. Und wie gesagt, dieser relativ große Anteil an den unklaren idiopathischen Formen des Vorhofflimmerns. Man diagnostiziert mit einem EKG und die Patienten kommen meistens sagen die, sie spüren ihr Herz irgendwie bis zum Hals schlagen und das ist so, haben sogenannte Palpitationen, das heißt, man spürt den Herzschlag und dann guckt man, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist eine Blickdiagnose auf dem EKG.
Ja, spannend.
So, das war mal so ein medizinischer Urlaubspodcast, ne, wo wir gesagt haben, jetzt konzentrieren wir uns mal nur auf ein medizinisches Thema. Fand ich auch mal ganz interessant. Ja. Ich will dich gar nicht länger von deiner Familie weghalten, Pablo.
Nee, ich muss ja noch einen Espresso bestellen, weil mein Vorhof ist, glaube ich, immer noch zu lahm.
Okay, also geh weiter baden, trink Espresso. Es war schön mit dir und wir hören uns nächste Woche wieder original. Bleib gesund.
Und wie immer geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.